Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Theo Gers im Studio herzlich willkommen. Stärker, freier, wohlhabender, das sind die drei Schlagworte, die heute das Geschehen in Berlin prägten. Stärker, freier, wohlhabender, so soll die Ukraine einmal wieder dastehen. Es ist das große Versprechen, das dem ukrainischen Präsidenten Zelensky heute auf der Wiederaufbaukonferenz für sein Land in Berlin gegeben wurde. Dass nicht alle das so sehen, zeigte sich am Nachmittag im Bundestag. Als Volodymyr Zelensky dort redete, sorgten Abgeordnete der AfD und des Bündnisses Sarah Wagenknecht für einen kleinen Eklat. Sie verließen den Saal. Was Zelensky an diesem Montag aus Berlin mitnimmt, dazu mehr in dieser Sendung. Zweiter Schwerpunkt sind zwei Brandmauern, die entweder neu hochgezogen werden oder gerade ins Wanken geraten. Neu hochziehen will CDU-Chef Merz so eine Brandmauer, und zwar gegenüber dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Ins Wanken gerät diese Brandmauer hingegen gerade in Frankreich. Die konservativen Republikaner liebäugeln damit, ein Bündnis mit Marine Le Pen einzugehen. Bisher war das in Frankreich so undenkbar wie hierzulande eine Zusammenarbeit mit der AfD. Und wir blicken auf ein Desaster mit Ankündigung. Stuttgart 21, der Prestige- und Skandalbahnhof der Bahn, seine Inbetriebnahme verzögert sich weiter. Zunächst aber nach Berlin, wo heute Sicherheitsstufe Dunkelrot ausgerufen war, zum Schutz vor des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Was dieser von der Wiederaufbaukonferenz für sein Land erwartete und was er an Zusagen mit nach Hause nehmen kann, fasst Sabine Adler zusammen.
Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßte die ukrainischen Konferenzgäste als Bürgerinnen und Bürger eines zukünftigen EU-Mitgliedstaats. Scholz wies darauf hin, dass bei dieser Wiederaufbaukonferenz mitten im Krieg dringend auch über Waffen gesprochen werden muss. Denn
der beste Wiederaufbau ist der, der gar nicht stattfinden muss.
Doch immense Schäden sind bereits angerichtet. Rund 500 Milliarden Euro schätzt die Weltbank. Die russischen Angriffe haben zur Folge, dass die Menschen in der Ukraine ständig Stromausfälle erleben, mit kaputten Trinkwasserleitungen, Straßen und 200.000 zerstörten Gebäuden zurechtkommen müssen. In dem aktuellen russischen Bombenkrieg, bei dem laut Volodymyr Zelensky allein in den letzten 24 Stunden von Russland 134 Tonnen schwere Gleitbomben abgeworfen wurden, sei jetzt das Wichtigste, bei der Flugabwehr zu helfen. Nie seien die Beziehungen zwischen der Ukraine und Deutschland so eng und so vertraut gewesen wie derzeit, betonte der Kanzler und verwies auf die 28 Milliarden Euro, die Deutschland für militärische Unterstützung seit dem Februar 2022 ausgegeben habe, und kündigte weitere Hilfe an.
Was die ukrainische Armee aktuell am dringendsten braucht, sind Munition und Waffen, vor allem zur Luftverteidigung. Deshalb liefern wir ein drittes Patriot-Flugabwehrsystem an die Ukraine, dazu IRIS-T, SLM-Flugabwehrsysteme, Gepard-Flakpanzer, Flugkörper und Artilleriemunition, alles in den kommenden Wochen und Monaten.
Russland, so gab sich Scholz sicher, werde nicht durchkommen mit seinem imperialistischen Angriffskrieg. Darum gehe es auch beim kommenden Friedensgipfel am Wochenende in der Schweiz.
Stärke, Prinzipienfestigkeit, das sind die Voraussetzungen dafür, dass Putin erkennt, es wird keinen militärischen Sieg und keinen Diktatfrieden geben. Er muss seinen brutalen Feldzug beenden und Truppen zurückziehen.
Der ukrainische Präsident, hier in der Stimme der Dolmetscherin, dankte Olaf Scholz.
Solange Russland diese Möglichkeit nicht genommen wird, Ukraine zu terrorisieren, wird Putin kein richtiges Interesse daran haben, an dem Friedenstisch zu sitzen. Und er wird immer noch daran denken, Ukraine kann man vernichten. Luftverteidigung ist die Antwort auf alles. Ich danke, Olaf. Ich danke für die Luftverteidigung.
Putin benutze die Energie, vor allem die fehlende Energie, als Waffe. 9 Gigawatt Energieleistung seien bereits vernichtet, die Hälfte dessen, was die Ukraine im vorigen Winter verbraucht hat. Zum Vergleich, Berlin nutzt 2 Gigawatt im Jahr. Die EU wird 500 Millionen Euro mobilisieren für Reparaturen am Stromnetz. Im Juli erhält sie 1,5 Milliarden Euro aus Zinserträgen von in Europa eingefrorenen russischen Zentralbankvermögen. Ob auch die gesamten 250 Milliarden Euro der russischen Zentralbank der Ukraine zugutekommen werden, soll Thema beim G7-Treffen in Italien übermorgen sein. Der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wäre es recht.
Liebe Freunde, wir haben immer gesagt, dass Russland zur Rechenschaft gezogen werden muss für die Verbrechen, die es begangen hat. Und jetzt lassen wir Russland bezahlen.
Sie würdigte ausdrücklich die Reformleistung der Ukraine mitten im Krieg.
Die Ukraine hat alle Schritte erfüllt und deswegen glauben wir, dass die Europäische Union Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beginnen sollte, und zwar schon Ende des Monats.
Was auch heißt, vor dem Beginn der ungarischen Ratspräsidentschaft.
Sabine Adler über die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz heute in Berlin, von der es für den ukrainischen Präsidenten Zelensky gleich weiterging in den Bundestag, wo es für Zelensky wiederum um den Schulterschluss mit Deutschland gegen Wladimir Putin ging. Doch überschattet wurde seine Rede von einem Eklat. Rechts- und linksextreme Abgeordnete verließen vor der Rede demonstrativ den Saal. Stefan Detjen hat das Ganze verfolgt.
Ich danke Ihnen für die Einladung. Der Besuch des ukrainischen Präsidenten hier im Deutschen Bundestag wurde zu einer Feier der Dankbarkeit.
Unsere Menschen, die Sie beherbergt haben von Anfang des Krieges, das werden wir Ihnen nie vergessen. Wir danken Ihnen, Deutschland, rum der Ukraine.
Das war das Ende der Rede von Volodymyr Zelensky im Deutschen Bundestag. Am Anfang zur Begrüßung des Präsidenten hatte die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas ihren Dank auch an die Ukraine gerichtet. Sie hat erinnert an die Beteiligung ukrainischer Soldaten am Ende des Zweiten Weltkrieges in der Sowjetunion an der Befreiung Deutschlands. Viele Inschriften, Graffiti ukrainischer Soldaten sind hier neben dem Plenarsaal des Bundestages noch an den Wänden sichtbar.
Wir dürfen niemals vergessen, ukrainische Soldaten hatten einen wichtigen Anteil an der Befreiung Deutschlands von den Nationalsozialisten.
Der Applaus kam wie auch am Ende und am Anfang der Rede von Volodymyr Zelensky aus der ganzen Breite des Bundestages. Auffällig nur auch an dieser Stelle der fehlende Applaus, die leeren Sitzreihen am rechten Rand des Plenums in der AfD-Fraktion und auch Abgeordnete des Bündnisses von Sarah Wagenknecht waren dieser Sitzung mit dem ukrainischen Staatspräsidenten ferngeblieben. Volodymyr Zelensky indes hatte seine Rede ausdrücklich an das ganze deutsche Volk gerichtet, hatte erinnert an die Verbundenheit im gemeinsamen Europa. Zelensky kam ja als Präsident eines EU-Beitrittskandidaten nach Berlin und rief dazu auf:
Träumt vom friedlichen Europa und bleibt treu diesem Traum. Europa ist größer ist als wir alle.
Hier in Berlin erinnerte Volodymyr Zelensky an den Fall der Berliner Mauer. Viele hätten damals nicht daran geglaubt, dass nach Jahrzehnten die Teilung Europas und Deutschlands ein Ende finden könnte. Und er schlug dann den Bogen in die Gegenwart zum Angriffskrieg Wladimir Putins auf sein Land.
Und auch jetzt erscheint manchen, dass Putin für ewig und immer ist und dass es kein Ende dem Krieg ist. Aber das ist nicht so. Das ist eine Illusion, die zerstört werden kann durch die Entscheidung, durch Erfolge. Und wir werden das zusammen tun, mit dir zusammen, Deutschland. Ukraine werden euch immer dafür dankbar sein.
An einer Stelle richtete Zelensky seinen Dank dann ganz persönlich an einen, der ihm direkt gegenüber saß, an den Bundeskanzler, an Olaf Scholz. Und er dankte ihm ganz besonders für die Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen an die Ukraine.
Ich danke Olaf. Auf diese Weise haben Sie tausende Leben unserer Menschen gerettet. Ich danke Ihnen sehr.
Olaf Scholz, dem dieser Dank galt, wird sich in den nächsten Tagen an verschiedenen Stellen noch mit der Unterstützung für die Ukraine beschäftigen. Heute im Laufe des Tages und morgen dann noch hier in Berlin bei der Unterstützerkonferenz für die Ukraine, dann in Italien beim G7-Gipfel und schließlich am Wochenende bei der Internationalen Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz.
Stehender Applaus, aber auch leere Stühle für Präsident Zelensky im Bundestag, Stefan Detjen berichtete. Danach ging Zelenskys strammes Besuchsprogramm allerdings noch weiter. Am Nachmittag flog er zu einem Truppenübungsplatz in Mecklenburg-Vorpommern. Vor Ort ist mein Kollege Markus Pindur. Herr Pindur, was hat Volodymyr Zelensky dort gezeigt bekommen?
Also hier sind Patriot-Batterien stationiert, 8 Lafetten, 2 Radare und mehrere Führungsfahrzeuge. Und das Besondere ist, dass hier schon zum 3. Mal jetzt ukrainische Soldaten, jeweils ungefähr 100, daran trainiert werden, mit diesen Patriot-Batterien zu arbeiten und dies in einem verkürzten Lehrgang machen. Normalerweise dauert die Ausbildung 9 Monate, sagte man uns. Und die Ukrainer wollen es aber schneller machen und machen es in 3 Monaten. Und Selenskyj nutzt auch noch die Gelegenheit für ein Gruppenfoto, für die Auszeichnung mehrerer Soldaten mit Medaillen. Und er schüttelte auch jedem Einzelnen die Hand, gemeinsam mit Bundesverteidigungsminister Pistorius.
Das klingt so ein bisschen fast schon wie ein Showtermin, Herr Pindor. Hat es auch weitere, wie soll ich sagen, handfeste Zusagen gegeben für Präsident Selenskyj, was weitere Waffenlieferungen betrifft?
Naja, für die Soldaten hier ist es kein Showtermin, ihrem Präsidenten die Hand drücken zu dürfen und von ihm ausgezeichnet zu werden. Und auch die deutschen Offiziere sagten mir, sie betrachten das als eine besondere Ehre, dass der ukrainische Präsident hierher kommt und ihre Leistungen anerkennt. Pistorius sagte in seiner Ansprache, er habe vor einer Woche noch Iris-T-Abschussraketen und Munition im Wert von $500 Millionen versprochen. Heute kamen noch einmal 100 Patriot-Lenkraketen hinzu. Deutschland hatte eine gemeinsame Initiative gestartet mit den Niederlanden, Dänemark und Norwegen. Und noch mehrere tausend Angriffsdrohnen sollen dazu geliefert werden. Große Mengen Munition und hunderte von Scharfschützengewehren. Darum hatten die Ukrainer gebeten. Selenskyj bedankte sich für die Unterstützung, lobte die Qualität und Präzision, zum Beispiel von Iris-T, und sagte dazu, diese Waffen würden in der Ukraine Leben retten.
Soweit Markus Pindor live von einem Truppenübungsplatz in Mecklenburg-Vorpommern. Die etwas schlechte und kippelige Leitungsqualität bitten wir zu entschuldigen. Und so viel auch über den Besuch von des ukrainischen Präsidenten Selenskyj hier in Deutschland. Zurück nach Berlin, wo auch am Tag 2 nach den Europawahlen die Debatte darüber munter weiterging, welche Konsequenzen dieses Wahlergebnis denn nun hat. Einerseits für SPD und Grüne, die ein Wahldebakel erlebten, aber auch für die CDU. Dort zeigten sich deutliche Risse. Es ging mal wieder um die Gretchenfrage, die sich im Herbst nach den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg stellen wird. Was ist mit den Brandmauern, die die CDU nach links wie nach rechts hochgezogen hat? Aus Berlin an Katrin Büsker.
Sichtlich geknickt. Co-Fraktionschefin Britta Hasselmann konnte man heute ansehen und anhören, dass das Ergebnis der Europawahlen für ihre grüne Partei ein Dämpfer ist.
Das Ergebnis der Europawahl, was uns in diesen Tagen alle beschäftigt, ist enttäuschend und einschneidend für uns.
Das schlechte Abschneiden, insbesondere der Grünen und der SPD, es setzt die Ampelkoalition unter Druck. Gerade auch, weil die politischen Gegner diesen aufzubauen versuchen. Für Unionsfraktionschef Friedrich Merz ist klar,
dass die Ampel zu keinem politischen Thema in Deutschland mehr eine Mehrheit in der Bevölkerung hinter sich hat.
Die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht hält die Ampel für faktisch abgewählt.
Dass man daraus offenbar keine Konsequenzen zieht, dass es teilweise offenbar das Bestreben gibt, weiterzumachen, als sei nichts passiert, business as usual, das halten wir für sehr gefährlich und auch in dem Sinne gefährlich, weil es immer mehr Menschen dazu bringt, dass sie an der Demokratie verzweifeln.
Business as usual, das könnte für die Ampelkoalition auch heißen, dass die anhaltenden Streitigkeiten weitergehen. Nicht nur die Haushaltsverhandlungen werden für die kommenden Wochen herausfordernd, auch wenn SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sich hier betont optimistisch gibt.
Ich habe Zuversicht, weil am Ende es immer wieder gelungen ist, dass wir zusammenarbeiten, dass wir auch untereinander zu guten Lösungen finden.
Koalitionsintern erhöht sich bei mehreren Themen der Druck. Die FDP setzt nicht nur ihren strikten Haushaltskurs, keine neuen Schulden und keine neuen Steuern, fort. Nachdem Wirtschaftsminister Robert Habeck am Freitag vor der Europawahl auf einer Veranstaltung des Verbands der Familienunternehmer im Hotel Adlon das Aussetzen des deutschen Lieferkettengesetzes in Aussicht gestellt hatte, ohne Rücksprache mit der eigenen grünen Fraktion oder der SPD, freut sich die FDP und will genau dieses Thema forcieren, so der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr.
Das Lieferkettengesetz führt ja nicht weltweit zu hervorragenden Arbeitsbedingungen, sondern vor allen Dingen zu dick gefüllten Aktenordnern in Deutschland.
Das sieht auch die Union so und kündigte bereits für diese Woche einen entsprechenden Antrag im Bundestag an, um das Lieferkettengesetz, welches sie in der Großen Koalition mit auf den Weg gebracht hatte, auszusetzen. Auch im Bereich von Verschärfungen beim Bürgergeld und in der Migrationspolitik äußern Regierungspartei FDP und die Oppositionelle Union ähnlich klingende Vorschläge. Die Union steht aber auch vor internen Fragen, wie sie es beispielsweise mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht hält und möglicher Kooperation. Parteichef Friedrich Merz hatte diese gestern in der ARD ausgeschlossen. Wie das Handelsblatt berichtet, seien die Ostverbände der CDU davon überrascht worden. Die Zeitung zitiert Thüringens CDU-Chef Mario Vogt mit den Worten, dass Merz nur für die Bundesebene spreche. Dieser erklärte heute auf Nachfrage:
Diese Bewegung ist eine Bewegung, die offensichtlich in einigen Themen rechts außen steht, in anderen Themen links außen. Und Frau Wagenknecht ist ja jahrelang auch die Vorsitzende der kommunistischen Plattform der Linkspartei gewesen. Und insofern sehe ich überhaupt keine Überschneidungen in der Politik mit dieser Gruppierung. Alles andere werden wir uns dann im Lichte von Wahlergebnissen anzusehen haben.
So zeigt sich, dass die Ergebnisse der Europawahl in Berlin deutlich nachwirken.
An Katrin Büsker, unter anderem über feine Risse in der Brandmauer der CDU, zumindest zur Wagenknecht-Partei BSW. Und eine ausführliche Analyse der Wahlfolgen auf die deutsche Parteienlandschaft gibt's auch in der neuen Folge unseres Politik-Podcasts, in dem die Korrespondenten unseres Hauptstadtstudios die Europawahl und ihre Ergebnisse analysieren, zu finden auf unserer bzw. ihrer Deutschlandfunk-App. Und damit zurück zu den Brandmauern. Um deren Standfestigkeit geht es gerade nämlich auch in Frankreich. Vor zwei Tagen hat der Verlierer der Europawahl, Präsident Macron, Knall auf Fall Neuwahlen für Ende des Monats ausgerufen. Seitdem ist Wahlkampf. Und in dem wankt nun eine Brandmauer, die bisher alle Parteien gegenüber dem Rassemblement National von Marie Le Pen gezogen hatten. Aus Paris, Christiane Käs.
Der politische Donnerschlag kommt von Eric Ciotti, Parteichef der rechtsbürgerlichen Republikaner. Während die linken Parteien, unter anderem das linkspopulistische La France Insoumise, dabei sind, ein Bündnis zu schmieden, urteilt Ciotti im Fernsehsender TF1, das Land sei in Gefahr.
Il y a d'un côté cette alliance contre nature.
Es gibt auf der einen Seite dieses widernatürliche Bündnis mit den Leuten von La France Insoumise, die extrem gefährliche Ideen vertreten, und auf der anderen Seite den Block der Macronisten, die das Land dahin gebracht haben, wo es heute ist, mit mehr Gewalt und mehr Unsicherheit. Die Republikaner sind zu schwach, sich gegen diese zwei gefährlichen Blöcke zu stellen. Wir brauchen also ein Bündnis, in dem wir selbst bleiben, ein Bündnis mit dem Rassemblement National und allen, die sich in den rechten Ideen und Werten wiederfinden. Das Land war noch nie so rechts wie jetzt. Es erwartet, dass die Rechten handeln. Dass die Konservativen, einst Volkspartei und in Frankreich gern als Erben von Charles de Gaulle bezeichnet, gemeinsame Sache mit den extrem Rechten machen, löst eine Welle an Empörung aus. Führende Republikaner lehnen sich gegen den eigenen Parteichef auf. Die republikanische Fraktion des französischen Senats stimmt geschlossen gegen Ciottis Entscheidung. Der Fraktionsvorsitzende Bruno Retailleau wirft Ciotti vor, eine einsame Entscheidung getroffen zu haben, die noch dazu falsch sei.
Notre objectif doit être.
Unser Ziel muss es sein, möglichst viele Abgeordnete bei der Parlamentswahl zu bekommen, um ein Schutzschild in der Nationalversammlung zu sein, gegen die gefährliche Demagogie des Rassemblement National und die Laxheit der Macronisten. Das können wir nur mit einer klaren, unabhängigen Linie erreichen. Auch Olivier Malex, Fraktionschef der republikanischen Abgeordneten in der Nationalversammlung, urteilt, Ciotti vertrete nur seine persönliche Linie. Immer wieder wird der Rücktritt des Parteichefs gefordert. Bei den Macronisten hofft man bereits, die erzürnten Republikaner für sich zu gewinnen. Innenminister Gérald Darmanin, der den Republikanern angehörte, bevor er ins Präsidentenlager wechselte, schreibt auf Ex, Ciotti habe das Münchner Abkommen unterzeichnet, in Anspielung darauf, dass dieses 1938 unter anderem von Adolf Hitler und dem damaligen französischen Premierminister Édouard Daladier unterschrieben wurde. Beim extrem rechten Rassemblement National dagegen reibt man sich die Hände. Fraktionschefin Marine Le Pen bezeichnet die Entscheidung Ciottis als mutig. Eine Pseudo-Brandmauer von über 40 Jahren sei dabei zu verschwinden, so Le Pen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Einem Bündnis mit der rechtsradikalen Partei Reconquête von Éric Zemmour erteilt der RN dagegen eine Absage. Bei den linken Parteien sieht man nach Eric Ciottis Entscheidung umso mehr Grund, ein linkes Bündnis für die Parlamentswahl auf die Beine zu stellen. Manon Aubry, die bei der Europawahl die Liste des linkspopulistischen La France Insoumise anführte, ist trotz aller Differenzen überzeugt. Wenn es darum geht, die Superreichen zu besteuern, den Mindestlohn zu erhöhen oder in die erneuerbaren Energien zu investieren, ist es klar, dass das, was uns vereint, tausendmal stärker ist als das, was uns trennt. Die Zeitung Le Figaro veröffentlichte heute ein Interview mit Emmanuel Macron. Der Präsident bekräftigt darin, dass er auf keinen Fall zurücktreten werde, egal wie die Parlamentswahl ausgeht. Selbst wenn der Rassemblement National stärkste Kraft in der Nationalversammlung wird und seinen Rücktritt verlangen sollte, ist Macrons Antwort: Der RN schreibe nicht die Verfassung, der Platz des Präsidenten sei klar, das sei für ihn unantastbar.
Christiane Kees berichtete aus Paris. Der vor gut zwei Wochen von US-Präsident Biden vorgelegte Friedensplan für den Gaza-Krieg bekommt immer mehr Unterstützung. Gestern zum Beispiel durch den UN-Sicherheitsrat, der diesen Plan billigte. Und mit diesem Votum im Gepäck versuchte heute auch US-Außenminister Blinken abermals im Nahen Osten Israel und die Hamas dazu zu bewegen, sich endlich auf eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln zu einigen. Bettina Meyer.
Stoppt den Krieg, SOS USA. Mr. Biden, schließen Sie eine Vereinbarung ab. Mit diesen Aufschriften auf Plakaten begrüßten Angehörige der Geiseln US-Außenminister Antony Blinken, der sich während seines Besuchs in Tel Aviv und Jerusalem auch an sie wandte. Vor dem Kempinski-Hotel in Tel Aviv schüttelte er Hände, nahm sich Zeit, um Angehörigen Mut zu machen. Wir arbeiten jede Minute daran, die Geiseln zurückzubringen. Die Welt hat im UN-Sicherheitsrat sehr deutlich gesprochen. Das ist es, was ganz offensichtlich jeder will. So Blinken zu den Familien. Nur was die Terrororganisation Hamas will, wie sie auf den Drei-Stufen-Plan der US-Regierung, der mit Israel abgestimmt sein soll, reagiert, weiß keiner. Blinken wertet es als Zeichen der Hoffnung, dass die Hamas die Abstimmung im UN-Sicherheitsrat schriftlich begrüßte. Arabische Medien stellten klar, dass dies aber keine formale Zustimmung sei. Auch dessen ist sich Blinken bewusst.
Everyone's vote is in, except for one vote, and that's Hamas.
Jeder hat abgestimmt, nur einer nicht, die Hamas. Jetzt muss die Hamas die Vereinbarung voranbringen oder auch nicht. Es ist klar, was die internationale Gemeinschaft will, was die Familien der Geiseln wollen und was die Menschen in Gaza so dringend brauchen.
Of Gaza so desperately need.
Ein Ende der Kampfhandlungen im Gazastreifen und dass die Israelis Geiseln nach Hause zurück können. Das ist das Ziel des Vorschlags der US-Regierung. Im Gegenzug sollen sich die israelischen Truppen aus Gaza zurückziehen. Auch von einem Wiederaufbauplan ist die Rede. Doch liest man den Plan genauer, ergeben sich mehr Fragen als Antworten, meint Giora Eiland, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater und Ex-Militärkommandant der israelischen Armee. Die Chancen, dass die Hamas zustimmt, sind nicht allzu hoch. Zum Beispiel ist davon die Rede, dass in der dritten Phase beim Wiederaufbau die Leichen ausgehändigt werden sollen. Aber wann genau, steht da nicht. So ein Projekt kann 5 Jahre dauern. Sollte der Wiederaufbau unter Führung der Hamas vonstatten gehen, bleibt sie nicht nur an der Macht. Die ganze Welt wäre ihr dabei behilflich zu herrschen. Für die Hamas ist der Plan schwierig, weil nicht eindeutig vom Ende des Krieges die Rede ist. Für sie ist das aber der wichtigste Punkt. So Eiland. Bei seinem Besuch wollte sich Blinken offenbar auch rückversichern, ob die israelische Regierung noch hinter dem Vorschlag steht. Immerhin haben die USA einen wichtigen, als moderat geltenden Gesprächspartner Benny Gantz, Minister im Kriegskabinett, verloren, der zurücktrat. Es herrsche dennoch ein starker Konsens, mit dem Plan voranzukommen, sagte Blinken nach einem Treffen mit Israels Premier Netanyahu und mit Verteidigungsminister Gallant. Es gibt aber auch Stimmen in Israel, die das bezweifeln. So muss Netanyahu jetzt wieder stärker auf seine rechten Koalitionspartner hören, die nicht am Ende des Krieges interessiert zu sein scheinen. Davor warnte auch Oppositionsführer Yair Lapid, der sich ebenfalls mit Blinken traf. Unser Land und die USA werden nicht ruhen, bis es eine Vereinbarung gibt. Wir müssen nur noch diese verrückte Regierung überzeugen, zuzustimmen. Leute, wir sind bei euch, wir lieben euch, wir werden nicht aufhören, mit euch zu kämpfen. Still blieb es um Benjamin Netanyahu selbst und seine Regierung. Er äußerte sich weder zum Besuch des US-Außenministers noch zur Annahme der Resolution für eine Waffenruhe im UN-Sicherheitsrat.
Aus Tel Aviv berichtete Bettina Meyer. Und wir gehen zurück nach Deutschland. Da gilt es heute, sich eines Politikers zu erinnern, der hierzulande zu einem Pionier des Umweltschutzes wurde, obwohl er nicht der erste, sondern lediglich der zweite Bundesumweltminister dieses Landes war. Die Rede ist von Klaus Töpfer. Wie heute bekannt wurde, ist der CDU-Politiker am Samstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Elke Fied.
Klaus Töpfer macht als CDU-Bundesumweltminister bereits in den 1980er Jahren auf die schwierige Endlagersuche für radioaktiven Müll aufmerksam. Er führt den gelben Sack ein und setzt sein FCKW-Verbot durch. 1998 geht Klaus Töpfer als Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen nach Nairobi. Fortan bekämpft Töpfer die Selbstsucht der westlichen Gesellschaften. Er tritt dafür ein, die Kosten des Wohlstandes heute und überall einzupreisen, um sie weder in die Zukunft zu verschieben, noch anderen Menschen oder anderen Regionen der Welt aufzubürden. Er vermittelt zwischen Entwicklungsländern, Schwellen- und Industrieländern. Bis zu seinem Tod bleibt Klaus Töpfer der Umweltbewegung verbunden, auch in den letzten Jahren, die er wieder in der Heimat seiner Frau im westfälischen Höxter verbringt.
Elke Fied erinnerte an den zweiten Bundesumweltminister Klaus Töpfer, der am Samstag verstorben ist. Nach Stuttgart. Die oft zitierten Spatzen hatten es schon lange von den Dächern gepfiffen. Stuttgart 21, der Prestige- und Skandalbahnhof der Bahn, er wird nicht nur immer teurer. Auch ein anderer Negativtrend ist ungebrochen. Stuttgart 21 wird immer später fertig. Heute hat die Bahn das auch ganz offiziell eingeräumt. Katharina Thoms ist unsere Korrespondentin in Stuttgart. Frau Thoms, jetzt kommt die Inbetriebnahme nochmal ein Jahr später, und zwar im Dezember 2026 statt 2025. Warum?
Die Bahn hat einfach unterschätzt, was alles noch zu tun ist, und sie hing schon lange im Zeitplan. Also es war eigentlich schon offensichtlich, dass das nicht klappen kann. Jetzt musste sie einen neuen Fahrplan für das Jahr 2026 planen, und da musste sie eben Farbe bekennen und sagen, fährt man jetzt weiter durch den Kopfbahnhof oder ist dann tatsächlich der Tiefbahnhof schon fertig? Und weil einfach klar war, dieser ganze Bahnhof, der muss digitalisiert werden. Das ist eine Riesenaufgabe. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da müssen Kabel verbuddelt werden, da müssen Loks umgerüstet werden, Personal muss geschult werden, und alles hat sich verzögert gehabt. Deswegen war jetzt klar, dieser Kopfbahnhof, der wird jetzt weiter genutzt werden müssen, um ein Jahr noch. Und wie sie das jetzt umsetzen will, das ist ganz schön spannend, denn sie will parallel den Tiefbahnhof, der dann Stück für Stück fertig wird, schon in Betrieb nehmen und dort Züge fahren lassen. Erstmal leere Züge, um das zu testen, ob dieses digitale System funktioniert. Und dann im Laufe des Jahres 2026 aber auch reguläre Züge, die noch eigentlich im Kopfbahnhof ankommen sollten, die sollen dann in den Tiefbahnhof geleitet werden, und eben um das Ganze mit Fahrgästen auch zu proben, also mit vollen Zügen zu proben. Ja, und da kann man nur hoffen, dass da nicht zu viel passiert, weil dann hat man erstmal als Fahrgast in dem Moment, glaube ich, ein Problem. Insgesamt sagt die Bahn aber, das ist trotzdem eine gute Idee, weil man eben, wenn es größere Probleme gibt, immer noch diesen Kopfbahnhof hat, auf den man zurückfallen kann.
Ist denn jetzt wenigstens sicher, dass der Dezember 26 gehalten werden kann, oder stehen auch hinter diesem Datum noch Fragezeichen?
Naja, offiziell sagt die Bahn natürlich ja, das ist das, so wollen wir es möglich machen, so haben wir es geplant und so wird es funktionieren. Aber ich habe es ja gerade schon angedeutet, dieses digitale System ist durchaus tricky. Man hat das gesehen, die Neubaustrecke, die schon eingeweiht worden ist von Stuttgart nach Ulm, da gab es am Anfang auch Probleme. Also die große Frage ist, ist es in einem Jahr zu schaffen? Der Verkehrsminister, Winfried Herrmann von den Grünen, will ich mal zitieren, er hat heute gesagt, es bleibt ambitioniert, und er bleibt auch bei seinem Satz, den er immer sagt: Einstweilen wird wohl im Dezember 26 dieser Tiefbahnhof in Betrieb genommen. Also offensichtlich glaubt er auch erst, dass, wenn er zur Eröffnung dort steht, dass der Bahnhof dann wirklich auch eingeweiht worden ist.
Was heißt denn diese Verzögerung jetzt für die Baukosten?
Das kostet ungefähr 100 Millionen Euro mehr. Insgesamt kostet dieses Projekt inzwischen ja 11 Milliarden Euro, muss man nochmal dazu sagen. Und diese 100 Millionen, die sind in diesem Kostenrahmen von den 11 Milliarden wohl aber schon eingepreist in einem Risikopuffertopf, so hat es der Bahnvorstand heute gesagt. Deswegen sagt man also, das ist sozusagen alles drin, diese 100 Millionen Euro mehr.
Ganz kurz noch, wie ist denn jetzt eigentlich die Stimmung im Ländle, was diesen umstrittenen Bahnhof betrifft?
Es gibt immer noch Protest, waren auch heute wieder Protestierende da bei der Pressekonferenz. Aber es ist eine eingeschworene kleine Gemeinschaft, die das noch regelmäßig macht. Der Großteil, würde ich sagen, ist vielleicht maximal genervt, wenn man in Stuttgart umsteigen muss, weil der Bahnhof doch sehr viele Umwege hat. Insgesamt ist es ein politisches Thema eigentlich nicht mehr.
Katharina Thoms, der über die erneute Bauverzögerung beim Bahnhof Stuttgart 21, dem Prestige- und Skandalbahnhof der Bahn. Und das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Theo Gers. Ich wünsche noch einen guten Abend.